Okay, also es scheint heute Standard zu sein. Man fängt damit an, was man die letzte Woche gemacht hat. Das will ich auch gerne tun. Ich war letzten Sonntag ja nicht hier. Vielleicht ist dem einen oder anderen das aufgefallen. Ich hatte eine Woche Urlaub. Und die kam so zur rechten Zeit. Es ist im Moment wirklich sehr eng und sehr dicht alles. Und ich durfte in den Skiurlaub fahren nach Österreich und hatte meinen Lukas dabei, also meinen Zweitältesten, der jetzt gerade Semesterferien hat. Und das war einfach sehr schön. Aber es war jetzt kein normaler Urlaub, sondern wir waren bei einer Skifreizeit dabei. Wir waren bei der Gruppe von der Insel dabei, wo ich schon im Herbst auch wandern war. Und wir waren also eine gemischte Freizeit mit zwischen 4 Monaten und, ja, weiß ich nicht, 75 oder so. Also volles Palett. Nur die Gruppe der schulpflichtigen Kinder hat gefehlt. Das lag einfach daran, dass es eben keine Ferien sind. Aber es war echt cool, es war eine schöne Gemeinschaft. Und es gab ein Thema über diese Woche in Anlehnung an Jesaja 45, 15. Dort steht, oder das heißt es, es ist wahr, du bist ein geheimnisvoller Gott. Es ist wahr, du bist ein geheimnisvoller Gott. Und wir haben so an einigen Abenden durch Impulse einfach auch uns über bestimmte Themen auch mal ausgetauscht, wo wir Gott einfach auch so als ein Gott der Geheimnisse erleben. Und ich möchte euch da gerne auch ein Stück weit mit reinnehmen in das eine Thema, nämlich es war das Abendmahl. Und es gibt da so vieles zu sagen und so eine Vielschichtigkeit und so viele Wirkungen und Geheimnisse, die damit im Zusammenhang stehen. Und wir haben echt zu tun, das irgendwie alles immer auch so zu fassen und präsent zu halten. Da rutschen einfach auch Dinge mal runter und dann werden andere wieder wichtig. Also es ist nur ein kleiner Aspekt. Und zwar wollte ich mit euch, auch bevor wir eben heute in das Abendmahl auch dann reingehen und das Abendmahl zusammen feiern, auch euch mit hineinnehmen in diese Ereignisse, die letzten Endes auch an diesem Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, was dort eigentlich auch so passiert. Es ist also dieser Abend vor dem Passach, vor diesem Passachfest, und das ist der Sederabend. Ich bin jetzt kein Experte in israelischen Gebräuchen oder jüdischen Gebräuchen, ja, aber an diesem Abend ist es wohl so, dass es 4 Kelche gibt. Es gibt 4 Kelche, die getrunken werden. Ja? Und zwar jeder Mahlteilnehmer trinkt so einen. Ja? Und da ist Wein drin. Also ihr könnt euch vorstellen, es kommt ein bisschen auf die Größe an, ob du den letzten Becher noch erlebst. Aber es ist eine fröhliche Angelegenheit. Ja? Und das soll es auch sein. Ja, ja. Wir trinken ja eh nur Traubensaft, ja? Also. Können wir aber ändern, können wir gerne drüber reden, ich bin dabei. Also. Und diese Kelche, die teilen diesen Abend auch so ein bisschen in 4 Abschnitte. Und das wird hergeleitet aus dem 2. Mose 6, aus dem Reden Gottes an die Israeliten. Da sagt Gott: Ich bin der Herr. Ich will euch von eurer schweren Arbeit erlösen und euch von der Unterdrückung durch die Ägypter befreien. Mit starker Hand werde ich die Ägypter strafen und mein Urteil an ihnen vollstrecken. Euch aber werde ich retten. Ich nehme euch als mein Volk an und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Viel Text, trotzdem nur 2 Verse. Und jetzt geht es darum, welche Bedeutung haben diese 4 Kelche. Und der erste Kelch ist eben so dieser Kelch der Erwählung oder der Heiligung. Es gibt verschiedene Begriffe. Frag 2 Juristen, 3 Meinungen. Das ist offensichtlich bei den jüdischen Geschwistern nicht viel anders. Also ganz viele verschiedene Arten, aber der erste Kelch ist der Kelch der Heiligung und Erwählung. Und damit wird eigentlich dieser Abend eröffnet. Der zweite Kelch hat den Namen als der Kelch des Gerichts. Es geht also dort um dieses Richten Gottes an den Ägyptern, an den Feinden. Und letzten Endes auch, dass ja das Volk Israel dort mit auch Teil ja war und nur durch dieses Passahlamm und das Schlachten und das Bestreichen der Türen davor bewahrt blieb. Deswegen ist der dritte Kelch der Kelch der Errettung. Der Kelch der Erlösung, also dort, wo das letzten Endes Realität geworden ist, dass Gottes Gericht eben nicht diese Familien getroffen hat, die letzten Endes dieses Passahlamm geschlachtet hatten. Und der vierte Kelch, das ist, damit wird dann dieser Abend auch abgeschlossen, das ist der Kelch des Lobpreises. Genau. Und zwischen dem zweiten und dem dritten Kelch, also dem Kelch des Gerichts und dem Kelch der Erlösung, gibt es das warme Essen. Also es gibt wirklich Essen. Es ist jetzt nicht nur eine Zeremonie, sondern es ist wirklich auch ein gemeinschaftliches Essen, ein Sederabend, den soll auch niemand alleine verbringen, sondern immer in Gemeinschaft. Ja? Also in Familie, in Freunde, wie auch immer, bloß nicht alleine. Es ist also dieses Zusammensein, und wir lesen das bei Jesus, er ist mit seinen Jüngern zusammen. Ja? Sie feiern diesen Sederabend gemeinsam. Und im Lukas-Evangelium wird uns das letzten Endes auch am genauesten beschrieben und geschildert. In Johannes 13, da steht dann noch was mit der Fußwaschung und da kommen noch so ein paar Aspekte dabei. Aber was immer gemein ist, ist letzten Endes, was das Besondere ist, dass Jesus dann nach dem Mahl, wenn ihr euch vielleicht an diese Formulierungen in der Bibel erinnert, ja, den Kelch nimmt. Und welcher Kelch ist das jetzt nach dem Mahl? Es ist der dritte Kelch. Und das ist der Kelch der Erlösung. Und ich fand das sehr, sehr schön und hochinteressant, dass Jesus jetzt diesen Kelch der Erlösung nimmt am Vorabend des Passafestes und den Text ändert. Ja? Er ändert den Text, weil er bezieht jetzt diesen Kelch der Erlösung auf sich. Und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist in dem Moment noch prophetisch. Es ist ja noch nicht passiert. Ja, wir gucken heute zurück und wissen, es ist gekommen. Ja, und zwar kurze Zeit später. Aber Jesus nimmt diesen dritten Kelch, den Kelch der Erlösung, und bezieht ihn auf sich. Und auf seinen Weg, der vor ihm liegt, auf sein Sterben, auf sein Blut, was fließt. Und das steht übrigens im 1. Korinther 11, in diesen Einsetzungsworten, die wir ja auch doch häufig auch lesen beim Abendmahl, genauso auch drin. Auch dort steht, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. Das ist nicht irgendein Kelch, sondern es ist der dritte. Es ist der Kelch der Erlösung. Es ist das Blut der Errettung. Und das ist cool, oder? Ja, dass Gott eigentlich schon über tausend Jahre vorher, als das Volk damals dort war und die dann diese ganzen Dinge gemacht haben, dass er da einen Plan eigentlich schon hatte, dass man diese Schrift schon sieht, die Gott eigentlich schreibt, auch wenn sie über Jahrhunderte verborgen war. Aber als Jesus dann auf dieser Erde ist und vor diesem schweren Weg ist, dann fließt das zusammen. Jesus bezieht diesen Kelch der Erlösung auf sich. Er ist das wahre Passahlamm. Er ist der unschuldige Gottessohn, der stellvertretend stirbt. Und es ging wirklich auch damals um die Fehlerlosigkeit dieser Lämmer. Also die Lämmer mussten, oder diese Schafe, die mussten rein sein. Die durften keinen Makel aufweisen, nicht einen. Ansonsten hätte der Priester dieses Opfer abgewiesen. Und Jesus ist dieses reine Opfer, dieser Gottessohn, der sein Blut für uns fließen lässt. Und dann gibt es eine sehr krasse Aussage, im Johannes 6, Vers 56, die steht halt zeitlich davor und sie ist schon auch ungewöhnlich, auch selbst für uns. Ne, dort sagt ja Jesus zu seinen Zuhörern, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Also entschuldigt, ja, also wenn ich dort mit das zugehört hätte, ich hätte auch nicht gewusst, was meint Jesus eigentlich? Keine Chance, oder? Ja. Und da haben sich viele dran gestoßen und es haben sich viele von Jesus abgewandt, weil er das gesagt hat. Ja, und die 12, die bleiben dann und er fragt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Ja. Das, was mich berührt hat, und ich hoffe, dass Gott uns heute Morgen durch seinen Geist da auch hilft, ist wirklich, dass wir hier keine Symbolik vollziehen. Dass es kein Ritual ist, sondern dass es etwas ist, was total auch auf dem Herzen Gottes liegt. Logisch ist es nicht. Ja, so irgendwie, na, kannst du alles erklären und so und kannst du verstehen. Nein, ist es nicht. Ja, man kann nur staunen, letzten Endes, wie Gottes Heilsplan diesen Bogen halt spannt und wie Jesus dann am Kreuz dafür zur Erfüllung bringt. Und danach musste nie wieder ein Lamm eigentlich sterben. Es ist das vollkommene Opfer Jesu. Wenn wir aber diesen Vers, an dem wir uns so reiben, weil wir ja dieses Fleisch essen und das Blut trinken sollen, wenn wir dort nochmal auf den zweiten Teil schauen, heißt es ja, der bleibt in mir und ich in ihm. Und das ist ein Geheimnis. Das haben wir jetzt schon manchmal so bewegt, auch mit den jungen Leuten zusammen, wo wir einfach fragen, was passiert eigentlich in einem Menschen, der mit Gott unterwegs ist, der sein Herz ihm gegeben hat. Und mir ist dazu eingefallen, also ja, im 2. Korinther steht, ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Also das ist Fakt, Tatsache. Im Zeitpunkt der Bekehrung eines Menschen, wo er Jesus in sein Leben reinlässt und ihn auf seinen Herzensthron lässt, passiert genau dieses Wunder im Unsichtbaren. Dann ist Christus in ihm. Und von da an darf sich Reich Gottes in uns, in unserem Herzen entwickeln, dynamisch nach vorne kommen, immer mehr. Und dann ist das eine Ermutigung, zu wissen, wer das Abendmahl teilt, Jesu Fleisch, Leib und Blut aufnimmt, der bleibt in mir und ich in ihm. Es ist also eine Bestätigung dieser Beziehung. Jesus selbst tut dann in dieser Aufnahme etwas selbst in uns. Er rüstet uns zu. Er rüstet uns aus. Es macht er einfach. Wie? Keine Ahnung. Das ist seine Sache. Ja? Und wie das der Einzelne auch empfindet, ganz unterschiedlich. Ja, aber es ist einfach, für mich war das so total wichtig an der Stelle, dass wir vielleicht auch so ein bisschen dass wir einen leichteren Zugang auch wieder finden zu diesem Abendmahl. Es ist einfach für dich eine Zurüstung. Und zwar jetzt nicht nur für dich alleine, sondern auch in der Gemeinschaft drin. Es ist aus diesem gemeinschaftlichen Erleben dieses Sederabends herausgenommen. Es ist nicht nur was zwischen dir und Gott. Ja, auch, aber eben nicht nur, sondern es ist auch dieses Gemeinschaftsfördernde. Und das habe ich die Woche echt in einer starken Weise erlebt. Viele wertvolle Brüder und Schwestern kennengelernt. Wir sind manchmal vielleicht doch nicht so wenig, wie wir denken. Das Reich Gottes ist größer und Gott ist am Wirken. Wir dürfen auch staunen über die junge Generation, die damit sehr viel Leidenschaft sich da öffnet für unseren Herrn. Das ist echt toll. Und das ist ein Gemeinschaftsmahl und das wollen wir jetzt einfach auch so halten, dass wir auch gemeinsam zum Tisch kommen, dass wir uns das Abendmahl auch ausreichen. Die Simone wird das auf der einen und der Titus auf der anderen Seite tun. Wir lassen uns Zeit dafür und wir beten einfach, dass diese Freude Gottes in uns Raum gewinnt, dass er auch durch das Trinken und das Essen wirklich in uns reinkommt, dass wir ihn aufnehmen, einfach zur Ausrüstung, zur Zurüstung, zur Stärkung, vielleicht auch zur Heilung, wo auch immer, was Gott einfach heute ganz direkt und persönlich auch für dich auf dem Herz hat. Das kann was ganz anderes sein, als bei dem Menschen, der neben dir sitzt. Und es ist toll, dass Jesus einfach uns einlädt, gerade mit seinen Jüngern an diesem Abend. Die Worte, die berühren mich. Ne? Er hat sich zutiefst danach gesehnt, diesen Abend, dieses Passamahl zu essen mit seinen Freunden. Und er lädt uns ein und ich wünsche mir, dass du auf diese Freude so reagieren kannst. Dass diese Freude in dir geweckt wird. Dass wenn Jesus dich einlädt und du mit deinen Geschwistern hier vorkommst, dass diese Freude heute fließt durch seinen Geist. Vielleicht könnt ihr beiden schon mit vorkommen. Ups. Sorry. Das ist doch coole Musik, oder? Da ist die Freude, die wir hier auch erleben wollen, oder? Genau, ich lese uns jetzt nochmal einfach die Bibelverse aus 1. Korinther 11. Und dann wollen wir einfach das Abendmahl zusammen feiern. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Auch diese Zeilen mit diesem Unwürdigsein verunsichern uns doch immer mal in aller Regel. Vielleicht noch zwei Gedanken. Der eine Gedanke ist: Ich bin überzeugt davon, wer Jesus in seinem Herzen auf dem Lebensthron hat, ist würdig. Das Abendmahl alleine rettet niemand. Also du kannst durchs Abendmahl, durch die Aufnahme von Brot und Wein nicht gerettet werden. Ne? Aber wir können in ihm bleiben. Und wer das will, der ist am Tisch des Herrn willkommen. Ja, und so will ich jetzt einfach dir Danke sagen, Jesus, dass du uns jetzt begegnen wirst in Brot und Wein. Und ich bete, dass dein Geist uns wirklich hilft, das in einer rechten Weise und im guten Verständnis zu tun, Herr. Ich bete um deine himmlische Freude auch dafür. Und wir sind einfach gespannt, was du jetzt tun wirst, Herr, unter uns. Amen.